Hyperion an Bellarmin. Es gibt große Stunden im Leben. Wir schauen an ihnen hinauf, wie an den kolossalischen Gestalten der Zukunft und des Altertums. Wir kämpfen einen herrlichen Kampf mit ihnen und bestehen wir vor ihnen, so werden sie wie Schwestern und verlassen uns nicht. Wir saßen einst zusammen auf unserem Berge, auf einem Steine der alten Stadt dieser Insel, und sprachen davon, wie hier der Löwe Demosthenes sein Ende gefunden, wie er hier mit heiligem, selbsterwähltem Tode aus den makedonischen Ketten und Dolchen sich zur Freiheit geholfen. Der herrliche Geist ging scherzend aus der Welt, rief einer. Warum nicht, sagte ich. Er hatte nichts mehr hier zu suchen. Athen war Alexanders Dirne geworden und die Welt wie ein Hirsch von dem großen Jäger zu Tode gehetzt. O Athen, rief Diotima, ich habe manchmal getrauert, wenn ich dahin aussah und aus der blauen Dämmerung mir das Phantom des Olympion aufstieg. Wie weit ist's hinüber? Fragte ich. Eine Tagesreise vielleicht, erwiderte Diotima. Eine Tagesreise, rief ich, und ich war noch nicht drüben. Wir müssen gleich hinüber zusammen. Recht so, rief Diotima. Wir haben morgen heitere See, und alles steht jetzt noch in seiner Grüne und Reife. Man braucht die ewige Sonne und das Leben der unsterblichen Erde zu solcher Wallfahrt. Also morgen, sagte ich, und unsere Freunde stimmten mit ein. Wir fuhren früh unter dem Gesange des Hahns aus der Rede. In frischer Klarheit glänzten wir und die Welt. Goldene, stille Jugend war in unseren Herzen. Das Leben in uns war wie das Leben einer neugeborenen Insel des Ozeans, worauf der erste Frühling beginnt. Schon lange war unter Diotimas Einfluss mehr Gleichgewicht in meine Seele gekommen. Heute fühlte ich es dreifach rein und die zerstreuten, schwärmenden Kräfte waren all in eine goldene Mitte versammelt. Wir sprachen untereinander von der Trefflichkeit des alten Athenervolks, woher sie komme, worin sie bestehe. Einer sagte, das Klima hat es gemacht. Der andere, die Kunst und Philosophie. Der dritte, Religion und Staatsform. Athenische Kunst und Religion und Philosophie und Staatsform, sagte ich, sind Blüten und Früchte des Baums, nicht Boden und Wurzel. Ihr nehmt die Wirkungen für die Ursache. Wer aber mir sagt, das Klima habe dies alles gebildet, der denke, dass auch wir darin noch leben. Ungestörter in jedem Betracht, von gewaltsamem Einfluss freier als irgendein Volk der Erde, erwuchs das Volk der Athener. Kein Eroberer schwächt sie, kein Kriegsglück berauscht sie, kein fremder Götterdienst betäubt sie, keine eilfertige Weisheit treibt sie zu unzeitiger Reife. Sich selber überlassen, wie der werdende Diamant, ist ihre Kindheit. Man hört beinahe nichts von ihnen bis in die Zeiten des Pisistratus und Hipparch. Nur wenig Anteil nahmen sie am Trojanischen Kriege, der, wie im Treibhaus, die meisten griechischen Völker zu früh erhitzt und belebte. Kein außerordentlich Schicksal erzeugt den Menschen. Groß und kolossalisch sind die Söhne einer solchen Mutter, aber schöne Wesen oder, was dasselbe ist, Menschen werden sie nie oder spät erst, wenn die Kontraste sich zu hart bekämpfen, um nicht endlich Frieden zu machen. In üppiger Kraft eilt Lakedämon den Ateniensern voraus und hätte sich eben deswegen auch früher zerstreut und aufgelöst, wäre Lykurg nicht gekommen und hätte mit seiner Zucht die übermütige Natur zusammengehalten. Von nun an war denn auch an dem Spartaner alles erbildet, alle Vortrefflichkeit errungen und erkauft durch Fleiß und selbstbewusstes Streben. Und so viel man in gewissem Sinne von der Einfalt der Spartaner sprechen kann, so war doch, wie natürlich, eigentliche Kindereinfalt ganz nicht unter ihnen.